Hetze tut. Ja, guten Morgen, freue mich, dass ihr alle da seid, die ich nicht persönlich begrüßen konnte. Hallo. Hallo Mike. Hallo zu Hause. Ja, heute gibt es ein bisschen eine besondere Predigt. Ich habe Andreas gebeten, das Seil mitzubringen. Ein paar von der Gemeinde haben es mitbekommen, dass ein paar von der Gemeinde so ein bisschen himmelstürmermäßig unterwegs waren. Das war jetzt nicht der Himmel, den wir gestürmt haben, sondern ein Berg in der Schweiz. Und da waren so viele Erlebnisse drin, persönlich, aber als Gruppe, wo ich empfunden habe, da steckt unheimlich viel an geistlicher Wahrheit, auch für uns als Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein. Und so, die Predigt trägt den Titel: Wenn man eine Reise tut, dann kann man was erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt von früher. Oder als Gemeinde, Familie gemeinsam unterwegs. Und deshalb nehmen wir euch heute als Gruppe ein bisschen mit rein. Ich suche gerade noch mal einen Pointer, hab ich den irgendwo hingeschmissen. Ach, da unten liegt er. Genau. Und also wisst ihr, wer da mit dabei war, habe ich auch ab und zu ein paar schöne Bilder mitgebracht. In möglichst hochauflösender Qualität, aber es geht nicht um uns. Es geht auch nicht darum, wie toll wir sind, endlich an 4000er bestiegen zu haben. Das war nämlich unsere tiefste Absicht. Wir waren alle schon mal unterwegs in den Bergen, aber ein Vierer stand noch nie vorne auf dem Berg. Und deshalb war im August die Reise in die Schweiz angesagt. Und dabei war der Andi und der Moritz Stengler, der Johnny Jonathan Hake, der heute nicht da ist, und der Bernd, was allein im Vorfeld da alles drauf und drunter und drüber ging. Und was so draus entstanden ist, da wird euch jetzt der Andi ein bisschen mit reinnehmen, weil ich mache die Predigt auch nicht alleine, deswegen wird es ein bisschen abwechslungsreicher und das inoffizielle offene Mikro ist schon mit drin und danke Andi, dass du uns mit in deinem Herz mit reinnimmst.
Ja, sehr gerne. Genau, also wie ihr ja wisst, meine Leidenschaft ist so ein bisschen der Bergsport, das mache ich sehr gerne in verschiedenen Varianten und das habe ich auch in den letzten Jahren schon immer mal gemacht und da haben wir schon verschiedene Bergtouren durchgeführt und da war es eigentlich immer so, dass ich so im Vorfeld, um die Tour rauszusuchen, habe ich echt ganz viel recherchiert und geguckt und so weiter und mir Sachen überlegt, wie wir das machen können. Und dieses Mal war es gar nicht so. Dieses Mal, ich habe es im März angeguckt, die Tour, einmal geschaut und habe gedacht, ah super, so viel Infos, das ist ja gemäde Wies, wie man in Bayern sagt, ja, da brauchst du jetzt gar nicht mehr viel machen, das passt, wir fahren da einfach hin, dann machen wir die Weißmies-Überschreitung wollten wir machen und dann funktioniert das alles und wir haben ein tolles Erlebnis und fahren total zufrieden wieder zurück. Also habe ich im März die Hütten gebucht und dann war es eigentlich so, dann habe ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Ich sag mal so bis Anfang August eigentlich, so zwei Wochen vorher habe ich gedacht, so jetzt müssen wir mal wieder gucken, dass wir mal die Gruppe so zusammenbringen und ein bisschen nochmal die Themen besprechen, die auf uns zukommen und ein bisschen üben. Wenn man so eine Gletscherbegehung macht, dann muss man so das ein oder andere auch wissen, wie man sich rettet, wenn man in eine Spalte reinfällt. Und das funktioniert nicht einfach so, wenn man dann in der Situation ist, sondern das muss man vorher mal machen. Gut. Dann ging es eigentlich los, dass der Peter hat dann mich mal auf die Seite genommen sonntags und hat gesagt, ah du Andi, ich weiß auch nicht. Also ob das so das Richtige für mich ist, so nach den Erfahrungen der letzten Jahre, die er gemacht hat und so. Da habe ich gedacht, ja gut, okay, wenn der Peter jetzt nicht mitgeht, dann ja, ist es halt so, ist zwar schade, dass er nicht dabei ist, aber gut, kann man nichts machen. Dann sind wir ja immer noch 6 Leute, die da mitkommen und das sollte dann passen. Genau, dann haben wir glücklicherweise den Jonathan noch gefragt, der hat dann, sage ich mal, sich das auch überlegt und hat dann auch zugesagt und dann war das eigentlich wieder unsere Seilschaft wieder komplett. Genau, dann ging es aber weiter, dann kam so eine Woche vorher, Mikes Vater hat die Meldung gegeben, er kann nicht mit, weil er hat Achillessehnenprobleme und deswegen ist es für ihn ausgeschlossen. Und Mike, der hatte eine schwere Prüfung zu schreiben, jetzt glaube ich Anfang September, und hat gesagt, er braucht einfach auch noch ein bisschen Zeit zum Lernen und kann deswegen auch nicht mit. Und dann war so, in der Woche davor war der Bernd noch so leicht angeschlagen, und nicht ganz fit, dann war das auch so auf der Kippe und da haben wir schon gedacht, oh, jetzt sind wir irgendwie von 7 Leuten nachher vielleicht nur 3 und dann wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger, also je nachdem, was man macht, von der Sicherheit her ist dann ein bisschen, ja, man macht sich dann so als, sage ich mal, ich sehe mich da ein bisschen als leidende Person, macht man sich dann schon seine Gedanken und muss dann wieder viel überlegen, passt es denn mit der Absicherung, wenn irgendwas passiert, was mache ich dann? Ist dann ein Unterschied, ob ich 6 Leute bin oder nur 3? Wie ist die Kondition von den Einzelnen? Passt es alles? Wer hat welche Erfahrung? Funktioniert es dann? Und das war so für mich, war es wirklich so Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Und ich habe gedacht, ja, ich weiß auch nicht. Und die Tour selber dann ist eben auch in den letzten Jahren also schwieriger geworden, weil einfach die Gletscher schmelzen und dadurch werden die eben steiler. Und je steiler ein Gletscher ist, desto schwieriger wird er eigentlich zu begehen. Und wenn es dann noch kein Schnee drauf hat, sondern das blanke Eis da ist, ist halt auch gefährlich. Das heißt, wenn einer ausrutscht, dass du den dann hältst, ist dann unwahrscheinlich. Ja? Und wenn man dann mit einer Seilschaft verbunden ist, dann geht die ganze Seilschaft ab. Also ist das Risiko auch recht hoch. Und dann habe ich mir das auch ganz oft durch den Kopf gehen lassen und hin und her. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir diese eigentlich geplante Tour nicht machen, sondern die Alternativtour, die wir mal überlegt hatten, wenn das Wetter schlecht ist, zu machen. Und dann haben wir die dann letzten Endes auch durchgeführt. Aber worauf will ich hinaus? Also es war von den Umständen her am Anfang echt schwierig und viel hin und her. Aber trotzdem habe ich mich da von Gott wirklich getragen gefühlt nachher. Und am Ende haben wir echt eine wunderschöne Tour gehabt, die durchaus von Herausforderungen auch begleitet war noch, trotzdem. Aber es war nachher am Ende, war alles gut, wie es war. Vielleicht noch ganz kurz, der Bernd, der hatte dann, dadurch, dass wir diese erste Tour nicht gemacht hatten, sind wir außen rumgelaufen, um den Berg rum. Dann hat der Bernd schon gemerkt, dass er Schwierigkeiten kriegt ein bisschen mit dem Herz. Wenn wir jetzt diese ursprüngliche Tour gemacht hätten und wären direkt hoch, wäre das vielleicht ganz blöd ausgegangen, also hätte es sein können. Und von dem her war es, so wie es jetzt gelaufen ist, eigentlich echt gut. Und wir haben als Gruppe ein tolles Erlebnis gehabt. Und wir waren echt von Gott bewahrt und gesegnet und sind gut und gesund wieder nach Hause gekommen. Und von dem her, ja, egal wie die Umstände sind, Gott ist gut und er trägt uns. Und auch wenn es manchmal schwierig erscheint und man denkt, wie soll es auch werden, ist trotzdem total positiv und eine Bestätigung für mich. Ja, er ist da, er passt auf uns auf und er lenkt unsere Schritte. Und von dem her alle Ehre, Jesus. Und ja, vielen Dank.
Danke, Andy. So, ich müsste wieder drauf sein. Also das war so das Erste, wo ich denke, das ist gut für uns als Gemeinde. Wenn wir miteinander unterwegs sind, sind manchmal die Umstände ganz unterschiedlich. Und Situationen verändern sich plötzlich. Und dann innezuhalten und zu sagen, okay, Gott, was ist jetzt der richtige Schritt? Was ist der nächste richtige Weg? Die Flexibilität beizubehalten, auf ihn zu hören, zu reagieren, um dann alles sicher auch ins Ziel zu bringen, das war so der erste wichtige Punkt, wo ich denke, das macht gemeinsam unterwegs in Jüngerschaft echt aus an der Stelle. Ja, und da war ich persönlich ziemlich herausgefordert. Und ich nehme euch da ein bisschen mit rein. Moritz kommt nachher auch noch, hat auch ein bisschen was erlebt, uns noch weitergeben möchte. Und das machen wir dann mittendrin. Und ich habe uns 5 kurze Punkte mit dabei, wo ich denke, die waren für mich erlebbar. Und die sind für uns als Gemeinde, Familie in Jüngerschaft, glaube ich, auch was, wo uns echt weiterbringen kann. Und der erste Punkt, den ich dabei habe, der heißt, gemeinsam ein Hindernis überwinden, das einer alleine nicht geschafft hätte. So ein bisschen deutsch ausgedrückt, 2006, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Unser Sommermärchen, nicht ganz, vielleicht schaffen wir heute beim Basketball das Sommermärchen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall war ich schon hin und her gerissen, ich hatte wirklich Angst. Motorradunfall, alles was war. Und in der Nacht, bevor wir dann auf den Alternativberg hoch sind, das Laginhorn, 4010 Meter, glaube ich, oder 13, ich konnte weder schlafen, sonst irgendwas machen, irgendwann bin ich schon mal eingepennt, aber ich war hin und her gerissen. Soll ich da wirklich mit hoch oder nicht? Muss ich mir was beweisen, andere was beweisen? Und es gab so ein, zwei Schlüsselschilder da drin und eine Seder hier. Und dann habe ich noch am Tag davor an Nagold, der Bergführer, gefragt, weil der Deutsche Alpenverein von Nagold war einen Tag vorher da drin. Und wir haben die auf der Weißmieshütte getroffen und ich habe gesagt, du, ich bin totaler Anfänger. Komme ich da hoch oder übersteigt das meine Fertigkeiten? Und ich habe dann hinterher gemerkt, wenn jemand schon lang was gewohnt ist, fällt es ihm schwer, sich reinzufühlen, wenn jemand sagt, ich bin Anfänger, weil der fühlt gar nicht mehr wie ein Anfänger. Und der hat es gut gemacht und hat gesagt, aber Peter, das ist Felsblockklettern, erster Grad. Ober hat dann ein anderer gesagt, brauchst du ein bisschen Steigeisen, die hatten wir auch dabei, also ausgerüstet waren wir. Und dann habe ich mich auf dem sein, eigentlich sein Wort und seine Empfehlung dann ein Stück weit drauf eingelassen. Saß dann noch viel im Überlegen, morgens um 4 beim Frühstück, also wenn man so einen Berg hochgeht, da gibt es um 4 Frühstück, dass man um 4:30 weglaufen kann. Und ich habe am Frühstück gesagt, Leute, ich habe immer noch Schiss, ich würde mitgehen und wenn es nicht weitergeht, dann drehe ich halt um. Oder, und das seht ihr jetzt hier, das ist allerdings ein Bild beim Abseilen, beim Hochseilen habe ich keins gemacht, ihr unterstützt mich und helft mir irgendwie. Und das geht nicht überall, aber an der Stelle konnten wir oben, weil wer da oben sieht, ist der Moritz. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor der Sommerferie, da habe ich gesagt, ich gehe mit, aber da muss mich jemand sichern. Und der Moritz hat dann gesagt, Peter, ich sichere dich ab. Und das war wie so ein prophetisches Reinsprecher und es ist nachher Wirklichkeit geworden. Also beim Runterkommen hat mich dann der Moritz ober, der hat mein Leben in der Hand gehabt. Dazwischen war noch ein Halbmastwurf, der mich abgesichert hat, aber tatsächlich war mein Leben in der Hand eines 16-Jährigen. Und dann bin ich mit den Jungs morgens mit um 4:30, das ging 1,5 Stunden gut und dann kamen wir genau zu dieser Schlüsselstelle. Und ich stand da, ich weiß nicht, ob das jetzt so steil war oder nicht, es war nichts Großartiges für mich zum Greifen als Anfänger und ich habe zum Andi gesagt, hier ist für mich Schluss, ich gehe da nicht hoch. Einfach die Angst, aus 3 oder 4 oder 5 Meter abzustürzen, auf den Fels aufzuschlagen, ich habe nach dem, was ich erlebt habe, kein Bock mehr drauf, auf irgendwas, was in das Risiko geht. Und dann stand ich da und da haben wir als Gruppe überlegt, was machen wir. Wir hatten ein Seil dabei, unser Seilträger, der Johnny, ist heute leider nicht da, der hat das Zusatzgewicht von 2-3 Kilo mit rumgeschleppt. Und er sagt, Andi, ist kein Thema, ich steige vor, ich kletter vor, ich mache oberen Stand und er sichert mir dich mit dem Seil ab. Und Seil klettern, absichern, da fühle ich mich gut, Kletterhalle war ich schon mal mit dabei. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und wisst ihr, mein Lebensstil, der heißt, ich möchte für niemand irgendwie zur Last fallen. Ich möchte niemandem Mühe machen. Und schon gar nicht, dass jemand wegen mir ein Seil mitschleppt, ich die Gruppe aufhalte, da oben eine Viertelstunde, das Ganze sich verzögert, das will ich eigentlich nicht. Und das ist so meine Ermutigung, mein erster Punkt, dass wir, wenn wir als Gemeindefamilie unterwegs sind, ist Schwäche und Bedürftigkeit zu zeigen eher eine Stärke und was Gutes. Und wenn wir als Lebensstil haben, wir möchten das gar nicht, ich möchte das nicht, an dem Punkt habe ich entscheiden müssen, will ich mich hoch und das Bergerlebnis und ich lasse es zu, dass jemand wegen mir Mühe hat oder ich drehe um und komme halt nicht über das Hindernis weg. Und wo ich dann oben war und da hochgekrapselt bin, da war es echt schon emotional. Da muss den Andi kurz umarmen und einfach Danke sagen. Und sage Danke, dass du dir Zeit genommen hast, da oben mich abzusichern. Ich hätte von alleine umdrehen müssen. Und vielleicht ist genau der Punkt, wo dir heute zuspricht, ins Herz rein, zu sagen, jemand anders darf eine Hilfe für dich sein. Und jemand anders darf auch Mühe haben, eine Zeit lang, um dir über was hinwegzuhelfen, wo du alleine vielleicht nicht schaffst. Für mich war es wirklich was richtig Gutes. Und wir sehen es auch in der Bibel. Und jede Ermutigung heute Morgen werde ich mit einem kurzen biblischen Beispiel untermalen. Und ich war sofort erinnert an diese 4 Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben, die alle Mühe der Welt auf sich genommen haben. Und wir lesen das hier. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von 4 getragen. Und dass sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf, nahmen den Ärger des Hausbesitzers auf sich, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt sind wir mal ehrlich, das lesen wir so, die deckten das Dach auf, ne? So als wäre es nichts. Ich weiß, in Jerusalem und so sind die Dächer ein bisschen anders, die sind da auch so ein bisschen vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob der Hausbesitzer das so spaßig gefunden hat. Und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und für mich war das so, genau das ist da passiert, als wir miteinander unterwegs waren. Und da haben mich ein paar mitgenommen und über ein Hindernis weggeholfen, dass dieser Gelähmte alleine nie geschafft hätte. Der wäre nie zu Jesus gekommen. Genau. Ja, und dann habe ich gedacht, das war die Schlüsselstelle. Und habe gedacht, jetzt wird es einfach und da kommt es sonst keine mehr. und ich habe mich geirrt. Und das zweite ermutigende Punkt, also ich hab einen Codenamen für die zwei Denglers, MC Dengler. Das sind die Mountain Captains. Der eine war immer vor mir und der andere immer hinter mir. Und wir kamen dann, weil wir uns irgendwie verlaufen haben, also das ist gar nicht so einfach, wenn da bloß Block gefälscht liegt, das ist nicht wie ein Wanderweg, den man vor 5 Kilometern schon sieht, haben uns einmal irgendwie verlaufen, da waren immer so Steinmännchen und irgendwie waren wir doch dann woanders. Und dann mussten wir über ein Schneefeld drüber, so ein Schneefeld queren. Und das war jetzt keins, wo die Fußstapfen drin waren, weißt du, du läufst da so in ganz sichere Fußstapfen, sondern das war ein bisschen schräg, also ich übertreibe es immer, das war so, gefühlt war es so schräg. Und der Moritz fragt, sagt, ja, es war fast eben so. Also die Wahrnehmung ist in den Bergen auch mal ganz unterschiedlich. Und dann musste ich das Schneefeld queren und ich hatte Steigeisen schon mal an, vor 6 Jahren im Kaunertal. Das war aber alles andere als das, was wir hier gemacht haben. Der Moritz ist vorne rausgegangen, hier seht ihr mal so ein bisschen in so einer gebahnten Spur drin. Und ich habe versucht, ihm hinterher zu laufen und ihm gehe über dieses schräge Schneefeld. Und das war eigentlich die komplette Bergtour für mich. Da kam genau diese Panik hoch. Da kam irgendwie ein Gefühl, das war vorher nicht da. Jetzt könnte ich abstürzen. Und dann habe ich gedacht, okay, Peter, reguliert dich runter. Das ist mein Themenfeld, deswegen musste ich auf die Tour mit drauf. Das ist auch noch der nächste Punkt als Ermutigung. Und habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt irgendwie regulieren, dass ich weitergehen kann. Am besten ist, ich setze mich mal auf den Hintern. Und ich war auf dem Schneefeld, schräg runter, und wenn ich mich auf den Hintern setze, dann schreit der Moritz, Peter, nicht! Und er hat wirklich geschrien, setz dich nicht hin! Und ich, scheiße, was habe ich gemacht? Und vor lauter Schreck bin ich wieder aufgestanden, habe dann irgendwo so ein bisschen eine flache Stelle gesucht und habe dann mal tief durchgeschnauft. Und der Moritz hat völlig intuitiv gehandelt, weil wenn ihr euch mit Ski an einem Skihang hinsetzt, dann wisst ihr, was passiert. Ihr geht hinten runter, die Ski gehen vorne hoch und ihr geht so den Berg runter. Und auf einem steilen, vereisten Schneefeld ist es mit Steigeisen nichts anderes. Wenn ihr euch hinsetzt, dann geht es wunderbar schön den Berg runter und der Fels und er wartet auf euch. Und das war wirklich Absturzgelände. Das war jetzt nichts, wo man dann auf eine schöne Wiese Wasserrutsche baut. Das war hochgefährlich. Und das war meine Rettung. Deswegen die Überschrift, ermahnende Worte in einer Gemeindefamilie, bevor jemand einen Scheiß baut, von dem er gerade gar nicht weiß, was er tut, oder vielleicht es absichtlich tut, aber die Konsequenz nicht bedenkt. Es ist lebensnotwendig. Und manchmal haben wir Angst in der offenen Tür oder auch sonst wo. Wir haben uns ja so alles so arg lieb. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Und jemand anders geht in eine Entscheidung rein, die er hinterher betreut. Und wir haben es verpasst, den Moment, den der Moritz nicht verpasst hat, ein ermahnendes Wort zuzurufen, setz dich nicht hin. Und das war, ich stehe heute hier, Gott sei Dank. Ich hatte die ganze Bergtour über wirklich mit Ängste zu kämpfen. Und in dem Augenblick war das wirklich lebensnotwendig. Und dann hat mein zweiter MC-Dengler, Andy, die Situation erkannt und ist nicht mehr hinter mir gewesen, sondern kam intuitiv zu mir, hat mich an die Hand genommen und dann war so geschwind, okay, jetzt wird alles gut. Der eine hat mich gewarnt, der andere nimmt mich an die Hand und dann sind wir gemeinsam über das Schneefeld rüber und so die Angst, die vorher da war, die war dann echt weg und ich habe mich dann auch ein Stück weit sicher gefühlt. Und deswegen so diese Überschrift, ermahnende Worte und eine begleitende Hand, um sicher ans Ziel zu kommen. Und lass uns das echt sein gegeneinander und füreinander. Dass Ermahnung was Gutes ist. Und dass dann aber jemand da ist, der sagt, und jetzt lasse ich dich da drin nicht alleine, sondern ich nehme dich jetzt mit über diese gefährliche Stelle, sodass du sicher ans Ziel kommst. Und man findet es in der Bibel an einige Stellen. Und eines davon ist das, was man mit prophetischen Worten verbindet. Das ist so meine Lieblingsstelle, 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung. Das tun wir, hey, ich sehe in dir Gottes Kraft, Marius, da ist was da, du bist ein Megapapa, ich sehe das im Lobpreis. Also so erbauende Worte, das fällt uns leicht. Und zur Ermahnung. Und jetzt haben wir mit Ermahnung, das oft verwechselt im Christsein mit Verurteilung. Und das ist da damit nicht gemeint, also wenn euch jemand im prophetischen Wort ermahnt im Sinne von er verurteilt euch, nicht gut. Diese Ermahnung hier, das ist wie, wir haben es ja vorher gesagt, wenn der junge Pagnin darüber rennt, der Matteo, und die Treppe runter will und die Judith schnappt ihn noch kurz davor, weil sie weiß, ich weiß nicht, ob er schon Treppe läuft oder nicht, ich mache es jetzt mal aus der Luft gegriffen, und sie ermahnt ihn, indem sie die Hand nimmt und sagt, hier nicht runter. Ja. Oder wenn er an der Hauptstraße wohnt und das Kind rennt die Straße raus und der Papa schnappt das Kind, bevor der Lastwagen kommt und das Kind überfährt. Das hier ist dieses ermahnende Wort. Und das war genau das ermahnende Wort von Moritz. Du bringst dich in Gefahr. Und die Bibel ermutigt uns, nicht nur zu erbauen, zu trösten, sondern auch im rettenden Sinne zu ermahnen. Wenn wir sehen, da läuft was schief. Und das ist eine gegenseitige Verantwortung. Und ich empfinde, lass uns sie wieder annehmen im Guten. Wir sehen es bei Jesus. Der sagt in dieser Konversation mit seinen Jüngern, Matthäus 18, wo es darum geht, wenn ein Bruder oder eine Schwester sündigt. Der sagt, hey, geh hin, ermahne ihn, weise ihn auch zurecht, sag, wo der richtige Weg ist, mit dem Ziel, diesen Menschen wieder zurückzugewinnen. Also nicht zu verurteilen, sondern ihn zu gewinnen. Aber tut es bitte. Also Jesus ermutigt uns dazu, zu diesem ermahnenden Wort. Und dann erlebt es der Paulus, und da kommt der Heilige Geist immer wieder ins Spiel, in der Apostelgeschichte, total spannend, dass der Heilige Geist ihm verwehrt hat, in eine bestimmte Region zu reisen. Ja, er hat nochmal nachts Träume gehabt und seine Pläne wurden vom Heiligen Geist geändert. Er hat gesagt, Paulus, mach das nicht, geh dort jetzt nicht hin. Also wir sehen das vielfach an der Stelle, dass Ermahnung, um eine positive Entscheidung und Weg einzuschlagen in der Bibel, echt Standard ist. Ich liebe das Bild, gell? Oder? Mein Held. Echt richtig gut. Genau. So, nachdem auch dieses schräge Schneefeld überstanden war, habe ich gedacht, okay, ich habe das Schlimmste überstanden. Zwischendrin war noch ein Steinschlag, von dem ich heute nicht erzähle, wo du dann richtig, da kackst du dann fast in die Hose, wenn du oben dann die alle Schreie hörst und du siehst einen Fels da runterkommen und du weißt wirklich nicht, in welche Richtung trifft der jetzt ab. Das haben wir zwischendrin auch noch gehabt, aber es war dann so 200 Meter unterm, Höhenmeter unterm Gipfel, wo wir dann so die Steigeisen angelegt haben, oder war es 300, ich weiß gar nicht mehr. Und wir haben entschieden, wir lassen die Dinger an, weil in der Nacht davor hat es geregnet und es gefriert auf 4000 Meter nachts immer noch. Und der Fels oben war halt zum Teil mit Regen und damit eben mit Glatteis überzogen. Und ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, auf was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Irgendwie bin halt der Moritz hinterher gestiegen, der Andi war hinter mir. Und irgendwann mal sind wir tatsächlich auf dem Gipfel gelandet. Das ist der Andi, das ist Schlaginhorn. Und dann ist in mir was passiert. Ich habe es überschrieben mit Überherrschaft über deine Gefühle aus, statt dich von deinen Gefühlen bestimmen zu lassen. Das heißt es nicht, dass ich gegen Gefühle bin. Das ist wichtig. Bloß manchmal tun sie Dinge mit uns, die nicht gut sind. Und als ich irgendwie da hochgekommen bin, dann saß ich da oben und ich habe nur zwei Fragen im Kopf gehabt. Was um aller Welt hat mich morgens um 4 Uhr beim Frühstück bewegt, überhaupt auf diese Tour mitzugehen? Ich hätte doch eigentlich beim Bernd bleiben sollen, der war nicht mit dabei, weil es konditionell und mit seinem Herz nicht so gut war. Wie blöd konntest du nur sein, auf diesen Gipfel mitzugehen? Wie blöd konntest du sein, über die erste Stelle mitzugehen? Und warum hast du zwischendrin, wo das so eisig, felsig, wisst ihr, die Übergänge vom Schnee in den Fels und vom Fels wieder in den Schnee? Für mich war jede Übergangsstelle und jedes Ding, das war praktisch inneres Fiasko, innere Panik. Und der ganze Weg hoch war so eine Selbstregulierungserfahrung. Und ich saß da oben und habe gedacht, wie konnte ich nur so blöd sein? Und wie sollst du dort lebendig wieder runterkommen? Und was ich im Nachhinein erfahren habe, an diesem Berg sind dieses Jahr schon 4 Bergsteiger gestorben. Also ich erzähle euch jetzt nicht irgendwas in der Theatralik, weil ich mich so toll finde und wieder heute Morgen Applaus brauche für mein Opferverhalten. Es war da oben eine reale Todesangst in mir, wo ich wirklich nicht gewusst habe, wie ich runterkommen soll. Und mein Leben war geprägt bis zu dem Zeitpunkt da oben und ich lerne gerade was Neues von Selbstmitleid, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Also wir haben beim Nunderfahrer schon falsche Entscheidungen getroffen, wir sind zweimal durch den Gotthardtunnel durchgefahren, weil wir praktisch beim ersten Durchfahrer nicht auf die Frauenstimme Navi gehört, indem wir irgendwie ausblenden, das können wir Männer auch. Da sind wir praktisch schon fast am Lago Maggiore gelandet, mussten dann auf der Autobahn wieder umdrehen, sind das zweite Mal durch den Gotthardtunnel durchgefahren, weil die Abzweigung, wo wir raus mussten, war eine Baustelle. Und das aktuelle Mercedes-Navi hat die Baustelle nicht im Navi drin gehabt. Und dann sind wir praktisch, ich weiß nicht, wo wir umeinander gefahren sind. Irgendwann sind wir über den Gotthardpass gefahren und sind irgendwann angekommen. Und da ging es schon los, so dieses, oh, wie kann man, oh, wieso haben wir nicht, und oh, wie wird es noch? Und ich saß da oben auf dem Berg und mein kompletter Lebensstil hat mich eingeholt. Und ich habe so den Eindruck, der ein oder andere hat vielleicht ein ähnliches Thema. Wo denkt, wie konnte ich nur so eine Entscheidung treffen? Wie konnte ich nur so blöd sein und so einen Scheiß anfangen? Wie hat mir das passieren können? Und dann ist es so eine Selbstmitleidsparty und eine Selbstverdammnisparty. Und man versucht dann irgendwie die Uhr auf morgens um 4 zurückzudrehen und du hockst da oben und merkst, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und dann ist was passiert in mir innerlich. Und das ist meine Ermutigung, dass ich glaube, dass der Heilige Geist es in jedem von uns tun kann, egal welcher Lebensaspekt es ist. Und ich mache jetzt mit euch kein ACI-Coaching, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Ich bin da oben gesessen und habe gemerkt, dieser Pseudo-Gewinn von Selbstmitleid, dass dann irgendjemand kommt und sagt, oh ja, Peter, bist du so arm dran, dass du jetzt da oben auf dem 4000er sitzt. Und
wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich.
Ja, ich verstehe, genau. Und ich verstehe es auch nicht, warum du heute Morgen mit bist. Und es tut mir auch so leid. Und wenn dann der Moritz kommen wäre, hätte ich gesagt, also Peter, du bist doch 56. Also ich weiß auch nicht, warum du in dem Alter noch so unweise Entscheidungen triffst. Also du wärst vielleicht echt besser unterblieben. Und weißt du, wenn man das Spiel dann weitergespielt hätte und die hätte sich mitgebadet, wie so Sau im Schlamm mit mir, im Selbstmitleid, dann wäre es halt mittags um 12 gewesen und irgendwann habe ich zum Andi gesagt, wirklich, hast du eigentlich den Hubschrauber schon bestellt, weil ich komme hier nicht runter. Das geht nicht. Und zwar nicht den, wo mich dann birgt, weil ich tot abgestürzt bin, sondern der als Shuttle von der Weißmissi, der eingesetzt ist, wenn da oben mal jemand nicht mehr weiß, wie er runterkommen soll. Und das ist, unsere Lebensstile bringen uns immer irgendeinen scheiß Pseudo-Gewinn, der uns irgendeinen falschen Trost oder andere Dinge oder irgendwas gattert. Aber ich habe da oben gemerkt, das hilft mir nicht den Berg runter. Das hilft mir nicht. Und es ist auch niemand da, der mich tröstet. Und es ist auch niemand da, der irgendwie in meiner Selbstverdammnis mir irgendwas dabei hilft. Es hilft mir nicht, mich jetzt von meinen Gefühlen überwältigen zu lassen. Und irgendwas hat der Heilige Geist in mir getan und ich komme gleich auf die Frucht des Geistes. Da hat es irgendwann einen Schnalzer gemacht in mir drin und ich habe gewusst, das bringt mich nicht den Berg runter. Und ich habe meine Selbstmitleids- und meine Selbstverdammnisparty da oben auf dem 4000er beendet. So innerlich 5 Minuten, die haben alle die Aussicht genossen und ich habe gedacht, wie um alles in der Welt soll das werden? Der Andi hat mir das ein bisschen angesehen, glaube ich, dass mir es da nicht so gut ging da oben. Und so die Frage, wie soll das werden, hat sich dann verändert in, okay, ich bin jetzt hier, ich bin raufgekommen und ich werde da irgendwie, werde ich da runterkommen, und zwar lebendig. Und durch das, dass man so früh weggeht, ist man auch relativ früh oben. Es war dann 9:45 morgens, also da gehen manche Wanderer erst los. Da waren wir praktisch schon oben auf dem Gipfel. Das Wetter war stabil und dann hat er gesagt, wir kommen da runter. Und wir nehmen uns die Zeit, die ich brauche, um sicher runterzukommen. Und was dort passiert ist, das beschreibt die Bibel als Frucht des Geistes. Und das ist für mich so gut, dass die Bibel uns kennt und Psychologie uns kennt. Und im Galater steht es ja, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme. Und dann kommt am Ende noch so ein komisches Wort, das heißt beim Luther Keuschheit. Da denkt man sofort an sexuelle Enthaltsamkeit und andere Dinge. Und in der Neue Genfer steht das Wort Selbstbeherrschung drin. Und das hat eine ganz andere Qualität, als es nur auf Keuschheit, was man so oft moralisch mit diesem Wort verbindet. Und dann habe ich so bei, also wirklich richtig gut, wenn ihr ab und zu mal in der Bibel studiert und wisst nicht, was Begriffe bedeuten vom Griechischen, die Elberfelder Studienbibel mit Worterklärung, mit einem Sprachschlüssel, die schreibt genau zu dieser Stelle in Galater 5, dass es bei diesem griechischen Wort darum geht, sich in der Gewalt zu haben. Also auch ein Stück weit Herrschaft über sich und seine Gefühle auszuüben. In diesem Wort, da steckt was drin von Mäßigung, ja, aber vor allem auch von Kraft und Stärke. Also eine Frucht des Geistes von Selbstbeherrschung, da ist Kraft und Stärke dahinter gemeint. Da ist ein bewusster und ein beherrschter Umgang, und zwar in viele Bereiche gemeint. Mit dem Essen, mit dem Alkohol, Sexualität und Gemütsregungen. Und natürlich wird der Heilige Geist noch was von mir ergreifen, wenn ich es erkenne und dann auch loslassen kann. Ja? Wenn ich immer noch an meiner Selbstmitleidsparty so einen Gefallen habe, dann kann der Heilige Geist in mir das nicht hervorbringen. Also wir sind da zwar ein Stück weit außer vor, weil es der Heilige Geist tut, aber wir sind aber auch mittendrin, weil wir mit beteiligt sind in diesem Prozess, dass wir in unserem Leben die Herrschaft ausüben können. Egal über welchem Gefühlsbereich das bei euch ist. Bei mir war es da oben pure Panik und Todesangst, und ich durfte lernen, ich kann mich regulieren, und der Heilige Geist ist die Kraft und die Stärke dahinter, damit diese Frucht sichtbar wird. Und das war eigentlich für mich der Kern, warum Gott mich auf diesen Berg damit hochgelassen hat, um zu wissen, es geht. Es geht wirklich, dass wir Herrschaft über unser Leben ausüben können. Auch wenn es vielleicht gerade schwierig erscheint. Und dann ist es gut, wenn man ein paar Leute um sich hat. Genau, und dann ging es der Berg runter. Und der Berg runter war ja genau die große Frage. Und deshalb der vierte Punkt: Nimm Begleitung in Anspruch, um sicher ans Ziel zu kommen. Der Andi hat sich überlegt, ob er mich an die kurze Leine nimmt, also wie so ein kleines Hundle, weißt du, den man Gassi führt. Ja, das sieht dann echt so aus. Also das kurze Seil, da nimmt der Bergführer jemand so wie mich, der unsicher ist, mit an das kurze Seil. Aber da trägt der Bergführer brutal viel Verantwortung. Was ist, wenn der vor mir wirklich schön ausrutscht? Kann ich das absichern oder nicht? Und ich finde es gut, Andi, dass du es nicht gemacht hast, weil er gesagt hat, er hat zwar mehr Erfahrung wie wir alle, und er war da oben auch so ein bisschen mein Papa und mein guter Hirte, aber das Thema miteinander abstürzen zu können, war zu groß. Und dann haben wir ausgemacht, weißt du was, er geht vorne draus, runter, also hauptsächlich rückwärts, und wenn er ein paar Meter abgestiegen ist, dann guckt er, wie ich runterkomme und gibt mir notfalls Korrektur und Anweisung. Und so haben wir das gemacht. Und dann ist Schritt für Schritt innerlich auch ein bisschen Zutrauen in mir gewachsen. Schritt für Schritt, auch bei den schwierigen Stellen, hat sich der Andi Zeit genommen. Hat er geguckt, hat gesagt, Peter, da dein Steigeisen hin. Guck mal da, der Stein ist locker. Und wisst ihr, das ist halt wirklich so. Das ist kein Wanderwiesle, sondern der Ober, da gilt eins, wenn der Griff nicht sitzt, dann stürzt du ab und bist tot. Und da hilft es dann auch, sich Zeit zu nehmen. Da gibt es kein, mal gucken mal, ob der hält oder nicht, ist ja nicht so schlimm. Sondern das war wirklich Fokussierung. Hält der Griff oder hält er nicht? Und das steht jetzt auch nicht drin, aber das ist wirklich so auch unsere Ermutigung zu sagen, hält der Griff mit Jesus wirklich fest? Und ich weiß, mich am Abgrund geborgen. Und da gibt es keinen Spielraum für Experimente. Manchmal kann man experimentieren, wenn es um die nächste Autofarbe geht, dann regt man sich vielleicht hinterher auf, muss es umlackieren oder bei den Schuhen oder irgendwas. Aber in schwierigen Situationen, da gibt es keinen Experimentierspielraum. Oder es endet halt vielleicht ein bisschen tragisch. Und das war mir klar da oben. Und deshalb war das so gut, dass ich den Andi dabei hatte und auch den Moritz vor mir, hinter mir. Du darfst schon gleich nach vorne kommen, Moritz. Und bei dem Punkt ist mir eines klar geworden. Wir haben einen guten Hirten. Und Jesus sagt, ich bin euch in allem vorausgegangen und ich begleite euch in allem. Und der Herr ist mein Hirte. Und selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, sagt David, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Und der Heilige Geist hat verschiedene Wortbegriffe im Griechischen, und eines davon ist Parakletos. Man sagt Begleiter dazu, aber auch der an meine Seite Herangerufene. Ja. Und Andreas war für mich der Oberbeides. Jesus, der gute Hirte. Moritz war der Heilige Geist, an meine Seite gerufen. Und dann bin ich sicher ans Ziel gekommen, weil ich aber auch hier wieder Hilfe in Anspruch genommen habe. Und deshalb seid wirklich ermutigt, wenn es an vielleicht existenzielle Entscheidungen am Leben gibt. Ja, ich weiß nicht, wie viele Ratgeber du gefragt hast, wo es um Schulgründung ging. Ich weiß nicht, wo ihr wichtige Entscheidungen für euch getroffen habt. Wir haben einen Parakletos, wir haben einen guten Hirten Jesus und wir haben eine Gemeindefamilie, wo der Heilige Geist in jedem von uns wohnt. Und wir müssen wichtige Entscheidungen nicht alleine treffen. Wir müssen schwere Wege, wo vielleicht Todesschatten auf uns warten, vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine berufliche Extremsituation. Wir müssen den Scheißberg nicht alleine runter. Weil wenn ein Griff nicht sitzt und jemand ist da und sagt, Peter, hier nicht, nimm den anderen Griff, dann ist es einfach nicht nur eine Unterstützung, sondern manchmal vielleicht sogar lebensrettend, auch wenn es der Berg runtergeht. Ja. Genau, und der Moritz war so mein innerer Held auf der ganzen Tour und war mit ihm im Gespräch und habe gesagt, hey, was ist denn dir so wichtig geworden? Und der Moritz wird uns jetzt ein bisschen teilhaben lassen an dem, was ihm auf dem Herzen ist.
Juhu! Ja, genau. Also darf ich auch noch mal kurz eine Situation erzählen, die ich mit Gott erlebt habe. Und zwar war das auch auf dem Abstieg. Wir waren schon halb, dreiviertel, fast unten. Und ich und der Peter sind hinten gelaufen. Und da hat der Peter zu mir gesagt, ja Moritz, du bist ja auch kein so richtig normaler 16-Jähriger. Du hast sowas. Manche würden sagen, es ist Weisheit. Und das hat mich voll bewegt, weil ich fühle mich oft gar nicht weise. Also in meiner Studienbibel, da steht so eine Definition von Weisheit drinne und die sagt, Wissen oder Weisheit ist Wissen, das gelebt wird. So. Und wenn ich das danach angucke, dann denke ich mir oft, das bin ich nicht. Also ich weiß ja, was gut wäre und mache trotzdem das Falsche. Also ich weiß, ich sollte mich vor meinen Freunden jetzt nicht besser darstellen, als ich bin und mache es trotzdem oder so. Und da sehe ich öfter mal Situationen, wo ich denke, ich bin eigentlich alles andere als weise. Aber das fand ich so ermutigend, dass Gott mich da gesehen hat und dass Gott auch mein gewisses Bemühen um Weisheit gesehen hat und dass er mich da drinnen bestärkt hat durch den Peter und auch, dass andere Menschen das bei mir gesehen haben. Genau, das fand ich super ermutigend und fand ich ein richtig cooles Erlebnis mit Gott dort auf dem Berg. Danke.
Ja, und es ist so gut, wenn wir oft über unsere Teens reden, Mensch, wie geht's ihnen, wo sind sie, dass wir in ihnen das sehen, was Gott in ihnen sieht. Und in dem Augenblick war es echt auf dem Herzen, ihm das zu sagen, weil ich finde ihn wirklich außergewöhnlich. Haben wir irgendwann gefragt, ist das eigentlich mehr eine Last, dass du fast wie ein 20-Jähriger wirkst, als wie ein 14-Jähriger? 16, also ob er mehr wie ein 20, ja genau. Heute machen wir keinen Buchstabentausch, sondern Zahlendreher. Und so war es nicht nur eine Wanderzeit, sondern auch eine persönliche Erleben von Stärke und Schwäche. Ein Erleben von Grenzen und Grenzerweiterung. Und das ist tatsächlich dann auch mein letzter Punkt, mit dem ich schließen möchte. Grenzen erweitern, aber auch Grenzen akzeptieren. Ja, und das war so der Schlusspunkt. Also das Gipfelerlebnis, das hatte ich nicht oben auf dem Gipfel. Mein Gipfelerlebnis war an der Hütte. Also das war zwar am nächsten Tag, aber als wir dann alle unter waren und ich das Bier bestellt habe auf der Hütte, da war ich praktisch dann so, jetzt habe ich es geschafft und vor allem auch lebendig darunter. Und dann war das eine Situation, ich werde es nicht vergessen, dann geht der Moritz auf den Andreas zu, sagt er, und Papa, wie war für dich jetzt so der Berg? Und der Andi, so Originalton, ah ja, ich habe mich noch wohl gefühlt. Und ich stehe daneben und denke, soll ich in meinen Gurgel springen? Oder soll jetzt ein Frust verfallen? Ich war praktisch, das waren die 8 hochkonzentriertesten Stunden meines Lebens, außer die vielleicht bei der Eignungsprüfung vom Daimler vor 40 Jahren. Und dann sagen wir, ich habe mich noch wohl gefühlt. Und ich war praktisch immer so im Wechsel zwischen Wachstums- und Panikzone. Und ich weiß ja, gibt es über der Panikzone, gibt es da noch irgendwas? Also für mich gäbe es noch Eskalationsstufe, die da überlebt haben. Und die zwei unterhalten sich so ganz nett. Auch ein bisschen erschöpft waren sie dann auch. Ich war völlig im Arsch. Ich habe abends 2 Stunden Schlaf braucht. Ich habe Schüttelfrosch gekriegt. Also ich war durch, komplett, wahrscheinlich wegen den Nerven. Ich habe mich noch wohl gefühlt. Und dann war ein nächster erlösender Augenblick, mit dem ich euch einfach auch ermutigen möchte. Es gibt Menschen, die haben ein anderes Level. Und die dürfen das haben. Und ich muss nicht den Held spielen, das gleiche Level zu erzielen, wie die haben. Weil dem seine, da wo meine Panikzone beginnt, da beginnt bei ihm vielleicht seine Wachstumszone. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Und das war ein richtig erlösender Moment. Und gleichzeitig gibt es die andere Wahrheit, deswegen habe ich beides miteinander zusammen. Gleichzeitig wurde aber ein bisschen mein Grenzbereich auch erweitert. Also da mit dem Seil da hoch, das habe ich so im freien Felsen auch noch nie gemacht. Also es gehört beides irgendwo mit rein, dass wir als Gemeindefamilien jemand anders ermutigen, einen Schritt zu tun, den er bislang vielleicht noch nicht gewagt hat. Und sag, hey, komm mal ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Ja? Trau dich mal ein bisschen was in dem Gebiet. Und es muss ja nicht immer gleich so was Verrücktes sein. Ja? Und wir haben da ganz unterschiedliche Levels. Und mich hat es demütig gemacht. War vielleicht auch Vorbereitung auf den nächsten Bergturm mit meiner Frau zu sehen, wo ich vielleicht noch konditionell gut drauf bin, ist sie schon erschöpft, wo ich abends Schüttelfrost habe, weil ich durch bin. Da ich habe schon darauf gewartet, dass er abends zum Klettern geht, der Moritz. Also da kann man praktisch schnell bei auch so ein bisschen klettern. Ich weiß nicht, ob du noch warst. Ich glaube, du warst schnell mehr in dem Abend. Ist gut, dass ich es nicht sehe, sonst wäre nur mehr ein Selbstmitleid. Nein, das haben wir beerdigt auf dem Gipfelkreuz da oben. Bis Selbstmitleid, Peter ist ja gestorben. Und so gehört beides für mich in Jüngerschaft und Gemeinde rein. Wie Jesus sagt zu Petrus, komm raus aufs Wasser, trau den Schritt, erweiter dein Komfortfeld und geh mal in Wachstumsbereiche rein. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Angstbereiche, wo du abgesichert bist, geht es ja gut. Aber ich darf auch Grenzen akzeptieren, wo für mich einfach natürlich es auch nicht lohnt, da ständig in den Panikbereich reinzugehen, nur um irgendwas irgendjemandem beweisen zu müssen. Ja, und das brauchen wir letztendlich nicht. Und das Gute dabei ist ja, dass ich vielleicht im Berg dort in Panik komme, wo der Andreas sich wohlfühlt und im anderen Bereich ich mich wohlfühle, wo vielleicht der Moritz Panik kriegt. Und das war so irgendwie auch für mich der biblische Hintergrund und das ist dann mein letzter Vers, mit dem ich schließen möchte, wo der Paulus über die verschiedenen Gaben spricht. Und er bringt hier wirklich das Wort, wo er sagt einem, also könnt ihr mal das ganze Kapitel durchlesen, da spricht er von dem Ersten, von dem Zweiten und er sagt, und dem Dritten wird ebenfalls durch denselben Heiligen Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Also Paulus spricht von einem besonderen Maß, ich sag mal ein besonderes Level, ein besonderes Momentum, das in seinem Leben einfach greift. Und ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Vielleicht ganz besonders hat jemand die Gabe, Kranke zu heilen. Und ich versuche, weil das ist auch, ich will das ja auch. Und vielleicht ist es aber gar nicht so mein Themenfeld, wo ich ganz besonders ein besonderes Maß von Gott habe. Und das befreit Leute, das befreit so sehr zu sagen, wo hat Gott mir ein besonderes Maß gegeben und wo kann ich das ausleben und wo darf ich es akzeptieren, dass jemand anders in dem Bereich ein besonderes Maß hat, das ich nie erreichen werde. Und das nimmt so den Druck und die Enttäuschung und vielleicht auch so manche schlechte Erfahrung raus, wenn ich Grenzen akzeptiere, aber gleichzeitig auch mich herausfordern lasse in einem Wachstumsbereich, wo Gott sagt, komm, aufs Wasser raus, ich warte auf dich, gehst auch nicht unter, du darfst dort mit dazulernen. Genau, das war so unsere Tour. Ich habe die 5 Punkte nochmal dabei als Abschlussfolie, wo ich gedacht habe, das sind nicht bloß auf einer Bergtour, sondern auch auf einer Gemeindefamilie, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, erlebbar. So, das war das gemeinsame Hindernis überwinden, das einer alleine nicht schafft. Ein ermahnendes Wort und eine begleitende Hand, um sicher ans Ziel zu kommen. Uns gegenseitig auch zu ermutigen, zu trainieren, Herrschaft auszuüben, über Gefühle in Lebenssituationen und uns von ihnen nicht negativ bestimmen zu lassen. Auch Begleitung in Anspruch zu nehmen, um sicher ans Ziel zu kommen und dann aber auch nicht neidisch aufeinander zu sein, wenn einer was besonders gut kann und das auch zu wollen, sondern Grenzen zu akzeptieren, aber auch einzuladen, Grenzen zu erweitern. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du wirklich nicht nur unser guter Hirte bist, dass du auch unser Ermutiger bist und dass du uns als, hier als Gemeindefamilie, aber auch weltweit als dein Volk zusammengestellt hast. Und ich danke dir so sehr für die Erfahrung und ich bete, dass vielleicht der ein oder andere Punkt, der uns als Gemeinde hilft, in unser Herzen heute Morgen hängen bleibt. Ich danke dir dafür, Papa, dass es deine Idee war, dass niemand allein unterwegs sein muss, sondern dass du in deinem Wort schreibst, wir sind eine Familie, wir sind ein Leib mit verschiedenen Organen, verschiedenen Begabungen, verschiedene Levels, verschiedene Maße an Gaben, die du gibst, Heiliger Geist. Aber wir sind auch zusammengestellt, um uns zu ermahnen, zu ermutigen, um vielleicht über ein Hindernis wegzuhelfen, wo ich alleine nicht schaffe. Und ich danke dir dafür, dass wir hier keine Maske tragen müssen, die irgendwas vorspielt, sondern dass eine tiefe, ehrliche Transparenz unseres Herzens uns hilft, in dieses gemeinsame Unterwegs noch viel tiefer einzutauchen. Ich bete, dass du unsere Herzen stärkst heute, dass du uns gute Gespräche schenkst und dass wir in diesem Miteinander im Persönlichen echt wachsen dürfen. Amen.